Hallo Podcast, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mittlerweile gibt es auf Spotify Bewertungen. Uns würde es sehr viel bedeuten, wenn ihr euch kurz die Zeit nehmt, diesen Podcast bewertet. Und dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge.
Herzlich willkommen, Fußballfreunde, zu einer weiteren Folge hier bei Kick and Talk. Natürlich wieder zu meiner Seite hier Niklas und Erik, aber auch nur virtuell. Wir haben uns noch nicht betatscht, tatsächlich. genau, aber vielleicht klappt es dann tatsächlich im Februar, ne? Hast du gesagt, Erik, mit Werder Bremen?
Ja, in 1,5 Monaten
genau,
sollte es
sein. Sollte es mal endlich sein, betatschen, schön mal rumfummeln beim Erik, mal schauen, ob noch alles dran ist. Ja, wie heißt euch? Herzlich willkommen. Wir haben euch versprochen, langsam wieder in den Flow reinzukommen. Neue Woche, das heißt wieder erstmal eine neue Folge. Und diesmal geht es speziell um ein Thema, wo wir dachten, okay, in letzter Zeit, beziehungsweise in der neuen Generation des Fußballs, kommt diese Frage immer wieder vor. Und zwar vielleicht, warum diese klassische Neun doch noch wichtig ist. Ich meine, wir haben jetzt bei der deutschen Nationalmannschaft das beste Beispiel, glaube ich, gehabt. Gefühlt waren wir raus, dann wurde ein gewisser Niklas Füllkrug eingewechselt, wo, ich nehme mal jetzt diesen Satz, den du gepostet hast, Erik, 27.11.2021, Klaas Füllkrug spielt mit Bremen in der zweiten Liga und verliert 2:1 gegen Holstein Kiel. 27.11.2022, Niklas Füllkrug macht sein erstes WM-Tor in der 83. Minute zum 1:1 gegen Spanien. Was eine Geschichte. Hat natürlich seinen Flow, aber hat auch natürlich bewiesen, dass eventuell Deutschland doch noch besser mit einer typischen, robusten Nummer 9 aufgestellt ist. Und um das wollten wir heute besprechen, ob wir das System Nummer 9 als wichtig empfinden in der neuen Zeit, passend zu gewissen Mannschaften, oder wo wir einfach nur denken, okay, vielleicht Lucky, Glücksmoment, Momentum, was auch immer. Bin mal gespannt, was ihr so denkt. Aber ja, mal direkt Frage in den Raum jetzt einfach mal gestellt, so frei Schnauze, euer Bauchgefühl, Niklas. Typische Nummer 9. Ist das heutzutage wichtig, wichtiger als früher? Verliert man diese typische 9? Passt das nicht zu allen Mannschaften? Wie würdest du diese typische Nummer 9 beurteilen? Und wo würde sie passen und wo nicht?
Also ich finde, dass man das Ganze ein bisschen differenziert betrachten muss, weil vieles, glaube ich, einfach von dem Spielsystem, was man spielt, von der taktischen Einstellung und sowas abhängt. Grundsätzlich glaube ich, dass ein typischer Neuner jeder Mannschaft gut tut, also egal, jeder Nationalmannschaft, jeder Mannschaft im Verein, weil ich glaube, selbst wenn er nur von der Bank kommt, dass er einfach dir viel mehr Möglichkeiten eröffnet. Wenn ich mir jetzt das Spiel von den Deutschen zum Beispiel anschaue, die immer wieder nutzen die zum Beispiel die Stärken von einem David Raum mit vielen Flanken, auch aus dem Halbfeld, aber wenn du halt keinen Neuner vorne drin hast, wer soll die Dinger dann verwerten? Das ist halt ganz klar, da fehlt jemand, und das merkt man eben bei dem Niklas Füllkrug nicht nur im Abschluss mit Kopfballstärke, sondern auch der kann den Ball festmachen, wenn mal Leute nachrücken oder so. Für eine tiefer stehende Mannschaft sind solche Spielertypen einfach elementar wichtig. Ich glaube trotzdem auch, dass es funktionieren kann ohne eine klassischen Nummer 9, wenn du eben ein taktisches System hast, wo du zum Beispiel viel, ich sag mal, wie Tiki-Taka agierst, wie die Spanier das früher gemacht haben. Die hatten zwar auch mit Torres oder David Villa hatten die ja auch klassische Strafraumstürmer, wobei die selten irgendwie zum Beispiel ihre Kopfballstärke oder so ausgespielt haben, weil Spanien halt wahnsinnig viel mit flachen Bällen agiert hat, wo jetzt vielleicht ein kopfballstarker Stürmertyp, der jetzt für dich jetzt gar nicht so entscheidend ist. Da geht es eher darum, dass du taktisch variabel bist, dass du vielleicht immer wieder vorne die Position neu besetzen kannst, dass sich Verteidiger nicht drauf einstellen können, dass du gute Abschlussspieler hast. Deswegen glaube ich, dass das durchaus auch ohne Nummer 9 möglich ist, aber eben nur in bestimmten taktischen Vorgaben, in verschiedenen taktischen Systemen. Und wie gesagt, für 85-90% aller Mannschaften ist einfach ein klassischer Strafraumstürmer elementar wichtig, weil er dir eben ja nicht die Möglichkeit raubt, mit Kurzpässen zu agieren, aber dir zusätzlich die Möglichkeit schenkt, eben auch über Flanken, über lange Bälle mal einen Ball festmachen, erfolgreich sein kann. Und was auch noch, glaube ich, ganz wichtig ist, dieses mit der falschen Nummer 9, Glaube ich, kann auch im Vereinsfußball deutlich besser funktionieren, wenn du täglich da mit der Mannschaft arbeitest, wenn du täglich taktische Abläufe hast, wenn du Spieler umschulst von Flügelspielern zu Zentrumsspielern, aber du dann wirklich über einen Zeitraum von Wochen, Monaten immer wieder Spieler darauf einstellst, was sie auf der Position zu tun haben. Wenn ich jetzt bedenke, bei der Nationalmannschaft, die hatten irgendwie 3 Trainingseinheiten und ein halbes Testspiel, so, wie will man da irgendwas integrieren, bis sich die Nationalmannschaft das nächste Mal trifft, sieht der Kader wieder ganz anders aus, da hat wieder neue Mitspieler.
Davor da kann man, die zig Verletzten halt auch, genau, die jetzt reingekommen sind.
Ganz viele Verletzte, ja, und dann heißt es plötzlich, ja, dann stellen wir ja mal einen Havertz vorne rein, dann mal einen Müller und dann hast du aber wieder neue Spielertypen, neue Außenverteidiger, die plötzlich dann wieder ihre Stärken bringen und die Bälle in die Mitte schlagen. Das ist halt in so einer kurzen Zeit, finde ich, nicht möglich, dass das Spiel dann eben darauf aufzubauen oder darauf zuzuschneiden, wie es eben sein müsste, wenn du auf einen Strafraumstürmer verzichtest. Und deswegen merkt man auch bei Deutschland ganz klar, Niklas Füllkrug ist ein Riesenmehrwert für die Nationalmannschaft, hat er jetzt schon mehrfach gezeigt. Natürlich sind das auch, sage ich mal, Geschichten, die der Fußball schreibt, ein bisschen vielleicht auch das Momentum mit dabei von Niklas Füllkrug, aber ich glaube nicht, dass das einfach nur ein Glücksmoment jetzt war, sondern ich finde schon, dass man merkt, dass sich das deutsche Spiel sehr verändert, wenn er auf dem Platz steht, im Vergleich zu den Momenten, wo er nicht auf dem Platz steht.
Ich bin jetzt ganz überrascht, und zwar schließt mal eure Augen, stellt euch Youssoufa Moukoko und stellt euch Niklas Füllkrug nebeneinander. Was denkt ihr, was für einen Körpergrößenunterschied die zwei haben?
Ich glaube gar nicht mal so einen großen. Ich würde Füllkrug so als Normaldeutscher so einschätzen bei 1,84, 1,85.
1,88.
Moukoko hätte ich jetzt 1,88? Okay, ja. Gut, das ist natürlich. Und Moukoko würde ich jetzt sagen so bei 1,78.
1,80, ja, krass.
1,80.
Einfach 8 Zentimeter zwischen den zwei. Aber sag mal, was für eine Präsenz, wenn die zwei auf dem Platz sind, was für eine gefühlte Körpergröße Füllkrug und was für eine gefühlte Körpergröße Moukoko hat. Ist einfach, glaube ich, Tag und Nacht. Weil Moukoko natürlich schnell, flink, dribbelt schön. Das hat man, ist halt gewohnt von einem eher kleineren Spieler. Füllkrug halt so ein Stamina-Boss, so ein robuster Neuner, der dann gefühlt 1,95 groß ist.
Aber dazu muss ich jetzt auch noch mal was sagen. Also wenn ich jetzt an Niklas Füllkrug denke, so vor 4, 5 Jahren, wo er bei Hannover enorm stark war, bei Nürnberg, wo er auch in der Bundesliga da schon halbwegs auf sich aufmerksam gemacht hat. Gut, bei Bremen damals in der Jugend sah das noch eher, war er natürlich noch schmächtig. Aber er war nie wirklich jetzt so, sage ich jetzt mal, der Bizeps-Typ, wie du ihn jetzt gerade beschreibst. Aber ich fand halt, als wir dann aufgestiegen sind und im Zillertal, ich war ja damals auch im Trainingslager, ist mir das sofort aufgefallen, dass der halt die Sommerpause extremst genutzt hat, um an seinem Körper was zu machen. Und mittlerweile hat er halt auch einfach wirklich eine sehr, sehr gute Physis. Wenn du mal ein paar Bremen-Spiele siehst, er ist eigentlich so der die Bälle festmacht und der dann meistens dann versucht, immer Duckschmidt ins Spiel zu bringen und der halt einfach so dieser Mann ist für die entscheidenden Bälle, aber halt auch momentan so eine Kopfballpräsenz hat, wo ich jetzt sage, war er nicht unbedingt immer so ein kopfballstarker Typ und er hat halt einfach sehr viel in der Sommerpause gemacht, hat sie super genutzt. Und wenn da jetzt allein in Hansi Flick ihn jetzt nominiert, klar wäre das jetzt interessant zu wissen, wäre ein Timo Werner noch am Start gewesen, wäre ein Reus am Start gewesen, wäre ein Wirtz, ob er dann vielleicht immer noch im Aufgebot wäre. Aber jetzt ist es halt für ihn eine ganz, ganz große Sache und ich freue mich enorm für den Jungen. Er hat es ja heute auch in der PK gesagt, dass er jetzt nicht wegen einem Tor jetzt da hochgejubelt werden will, aber er ist halt einfach auch mega bodenständig und auch einfach sachlich in dem, was er halt sagt und denkt und dadurch macht er sich gerade viele Freunde und ist ja jetzt schon wieder ein dummes Gerücht, bei den Bayern sogar im Gespräch, aber das glaube ich, daran glaube ich natürlich nicht. Trotzdem, Niklas hat da viel vorweggegriffen mit dem Neuner. Ich fand's halt bei dem Spiel gegen Spanien, ich habe es natürlich nicht gesehen, weil ich andersweitig unterwegs war, ich war in Dortmund allein von den Aufstellungen her, dass die Spanier das gleiche System hatten, auch ohne echten Neuner. Wenn du gesehen hast, dass auch ein Morata von der Bank erst kam und danach dann auch diese Physis und eher Präsenz dann auf den Platz gebracht hat und dann prompt auch dieses Strafraumelement bereichert hat bei Spanien und dann hier direkt das 1-0 gemacht hat, Das sagt schon eigentlich vieles über das Standing eigentlich eines richtigen Neuners aus, dass der halt enorm wichtig ist bei jedem Team. Zumindestens ihn auf einen so auf der Bank zu haben, der immer mal für so eine Szene gut ist. Und so ganz auf ihn verzichten würde ich halt auf gar keinen Fall. Und man hat zum Beispiel das beste Beispiel mit Pep damals gesehen. Das kann auch schon durchaus erfolgreich sein, wenn man das System halt einfach ein ganzes Jahr durchbringt. Die haben ja nicht umsonst damals auch ohne echten Neuner in den meisten Spielen die Liga gewonnen. Aber in der Champions League zum Beispiel war es dann eher semi-erfolgreich. Trotzdem war es manchmal auch fürs Spiel ganz gut, einen Gabriel Jesus beispielsweise von der Bank zu bringen. Und da muss dann immer Pep versuchen, das für jeden Gegner irgendwie neu zu arrangieren, was am besten passt. Und da finde ich zum Beispiel gegen Costa Rica ist es eigentlich sehr, sehr wichtig, mit einem richtigen Neuner zu spielen oder meinetwegen auch mit zwei Spitzen. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass Havertz und Müller beispielsweise vorne starten oder auch im Füllkrug, keine Ahnung, oder Müller-Füllkrug, weil sie sich heute auf der PK so gut verstanden haben, irgendwie sowas. Weil Costa Rica wird eine Mannschaft sein, die wird viel bunkern und da brauchst du gerade diese Strafraumbesetzung, der mal und halt, ja, einfach dieses Knipsergehen haben und halt eine solide Defensive, die Konter abfangen. Aber ich gehe jetzt schon zu tief in die Materie, aber ich finde halt einfach, einen klaren Neuner braucht man nach wie vor. Das ist absolut elementar. Und wenn du es einführst mit einer falschen Neun, dann, wie Niklas gesagt hat, muss das über weite Wochen trainiert sein. Nicht wie es jetzt Hansi Flick gerade hat, dass er jetzt nur 3, 4 Wochen Vorbereitung hatte maximal.
Ihr merkt gerade, liebe Zuhörer, wir gehen das Ganze jetzt nicht mit, was weiß ich, also wie viele philosophieren hier ein bisschen, weil eine perfekte Antwort hat, denke ich mal, keiner, sonst wäre die irgendwo im Internet zu finden. Aber gut, dass du Pep Guardiola da erwähnt hast, weil ich zitiere ihn mal, was er so erwähnt in seinen Worten, heißt es eigentlich, dass es die, egal welche Position, es eigentlich im Spiel nicht eine gewisse Position gibt, und zwar ändert sie sich wie eine Telefonnummer, sagt er jetzt so in seinen Worten. Je nach Bedarf ändert sich die Formation, sprich, du wählst eine andere Nummer aus, und dann hat eben der ein oder andere Spieler auch jetzt eine andere Rolle, die er ja, füllen muss. Ob es jetzt ein Rechtsverteidiger ist, der rechtsaußen spielen muss, der Rechtsverteidiger ins Zentrum reinrücken muss, der Neuner sich fallen lassen muss. Es ist auch gefühlt so, dass wir heutzutage, was haben wir denn mit Karim Benzema, mit Robert Lewandowski, das sind ja auch fallende Neuner, die dann auf jeden Fall auch als Nummer 10 fungieren. Und somit hat diese typische Nummer 9, die dann nur eine Rolle hat, ja, die existiert nicht mehr. Weil wenn du nur eine, das ist wie gefühlt, wenn du einen Messi oder einen Cristiano Ronaldo in deiner Mannschaft hast. Wenn er nur als Nummer 9 fungiert, dann läuft er nicht mit. Dann hast du eben gefühlt einen Mann weniger. Und dann entstehen durchaus solche Probleme wie, ja, Lücken entstehen, weil jetzt die anderen neuen Leute nicht mitmachen und so weiter und so fort. Und zwar ist das eben aus Sicht vieler Trainer, und das hat auch Vincent Kompany gesagt, wir brauchen Cristiano Ronaldo, wir brauchen Leute, die laufen. Da brauchst du auch einen Neuner, der dann gefühlt andere Positionen besetzt, sprich auf die 10 zurück, vielleicht ins noch 8er Position zurück, um mitzuhelfen. Und deswegen so eine Nummer 9 an sich in der jetzigen Zeit kann nicht funktionieren. Aber was wir sehen, ist, denke ich, der Typ Nummer 9, nicht die Position Nummer 9, aber der Typ eines Neuners. Groß, robust, abschlussstark. Ich denke, Füllkrug hat einen Schuss gehabt, glaube ich, aufs Tor. Da dann diesen Ball von Musiala gefühlt weggenommen und gesagt, alles klar, jetzt balle ich einfach rauf, und ist dann drin gewesen. Dieses Instinkt, was er auch gut im Interview nochmal erwähnt hat, diesen Instinkt eines Neuners, das ist gut. Wie gesagt, die Robustheit, die ist gut, das Denken und so weiter und so fort. Du hast Morata genannt. Warum hat es funktioniert? Ich denke nicht, dass Morata der robusteste Stürmer auf der Welt ist, aber der hat dieses Denken eines Neuners. Und worüber wir auch vor der Aufnahme gesprochen haben. Überlegt euch mal, heutzutage, in Kylian Mbappé, in Youssoupha Moukoko, in Timo Werner, das sind alles Flügelstürmer. Also die sind ja nicht nur im Zentrum unterwegs. Und die kriegen es ja von der Ausbildung ab bis ins eben ins höhere Alter, bis zum Profivertrag, kriegen sie eben dieses außenflügellastische Spiel reingehämmert. So, jetzt kommst du rauf und kannst nicht eben als Nummer 9, wenn du jetzt als Nummer 9 dort aufgestellt wirst, nur als Nummer 9 funktionieren. Wenn ihr euch die Heatmap mal von Timo Werner anschaut, der wird zwar oft als in Leipziger Zeiten damals auch noch als Nummer 9 aufgestellt, aber was macht er? Der schweift dann immer mehr nach links und hat dann eben dieses schnell, schnell, schnell in die Mitte rein, abschließen, Feierabend. Das ist gefühlt ein Robben, aber der sich eben als Nummer 9 tarnt in der Aufstellung. Ja. Aber wir sehen, wie gesagt, um auf den Punkt nochmal zu kommen, das Charakterische einer Nummer 9 ist immer wieder sichtbar, was für positiven Effekt es hat. Ob es jetzt bei der Nationalmannschaft ist, ob es jetzt bei der spanischen Nationalmannschaft, wie auch immer. Sobald die Nummer 9 da ist, hat er einfach dieses Denken und füllt diese Position sehr, sehr gut und manchmal hilft das sehr. Ist jetzt ein Youssouf Moukoko eventuell die Zukunft Nummer 9 für Deutschland? Keine Ahnung. Aber wenn ich mir seine Position anschaue, in der er in der Vergangenheit gespielt hat, hat er nur als Mittelstürmer funktioniert. Und das ist gut so, weil er hat in der Ausbildung quasi schon seinen Instinkt so aufgebaut, dass er, wenn er später im höheren Alter spielt, auch das Denken eines Neuners hat. Anders als jetzt Kai Havertz, der das Ganze erstmal als offensives Mittelfeld bestritten, dann oft auch rechts außen ab und zu bei Leverkusen, aber meistens eigentlich bei Leverkusen die hängende Spitze hinter den Stürmer, quasi als Zehner, als der auch Freiheiten hat, mal nach links, mal nach rechts auszuschweifen. Und da hast du eben mit Niklas Füllkrug, wie gesagt, dieses gleiche wie bei Youssoufa Moukoko, einfach Mittelstürmer, das ist deine Rolle und Feierabend. Mehr hast du nicht zu denken und dann kann er auch gar nicht mehr nach links oder nach rechts, weil er kennt diese Wege nicht. Sein Unterbewusstsein ist so aufgebaut, dass er wirklich, wie gesagt, auch blind Nummer 9 funktionieren kann. Ja, so das ist das, was ich denke, warum heutzutage es an Nummer 9ern fehlt, wegen der Ausbildung. Und warum es manchmal doch gut tut, einfach eine Nummer 9 zu haben. Und da habt ihr recht gehabt, ob es jetzt Costa Rica ist, ob es jetzt morgen eine andere Mannschaft ist, musst du natürlich dich etwas anpassen. Ich denke, Nummer 9 auf Japan hätte sehr gut getan. Sehr, sehr gut getan. Du hast einfach im Mittelfeld dann einen präsenten, großen, im Durchschnitt ist jeder Japaner unter 1,80. Also auf jeden Fall. Und dann hast du einfach einen robusten, kopfballstarken Spieler, mit dem du mit Flanken füttern kannst. Und der macht dir dann die Tore, egal wie. Und das hätte gegen Japan sicherlich gut getan. Und gegen Costa Rica gebe ich euch auch recht. Da muss auf jeden Fall ein robuster rein. Aber ich glaube, allgemeines deutsche Problem ist einfach nur, wir haben gefühlt seit Jahren immer mit einer Nummer 9 gespielt und jetzt änderst du das System. Und die Spieler kommen nicht klar damit. So sehe ich das. Weil die Nummer 9, die wir jetzt hatten, gegen wen haben wir gewonnen, Digga? Sind meine Gehirnzellen auch schon wieder weg. Das 1:1 jetzt gegen Dings, also gegen Spanien. So, Spanien, ja. Da hast du nochmal gemerkt, eben, dass die Nummer 9, die dort gespielt hat, das war, ist mir jetzt auch schon weg. Wie war denn die Ausstellung gegen Spanien? Warte, lass mich mal schauen.
Thomas Müller, glaube ich.
Thomas Müller. Jetzt.
Und dann die ganze Bayern-Riege.
Genau, und dann die Bayern-Riege. Aber wer das Spiel angeschaut hat, wie oft war Thomas Müller links, rechts, irgendwo anders zu sehen, als nicht zentral auf der Nummer 9? Und ja, wenn er es nicht kann, dann ist es auch direkt die Frage, ey, wieso haben wir keine Nummer 9? Ja, weil du stellst jemanden auf, der nicht als Nummer 9 spielt. Seit wann hat Thomas Müller bei Bayern München Nummer 9 gespielt? Der war immer hinter Lewandowski. So, jetzt tust du ihn vorne rein. Digga, wenn er Ball annimmt, schaut er hoch und denkt, wo spiele ich jetzt nach vorne? Aber da ist keiner mehr. Du musst selbst das Tor schießen. Und das ist halt das Schwere heutzutage.
Ich finde halt allgemein, wie du sagst, dieses Umstellen ist halt ein super schwieriger und halt auch einfach langwieriger Prozess. Und das war das, was ich meinte, mit dem im Verein kann man das vielleicht auf Dauer irgendwann auffangen. In der Nationalmannschaft ist es schwer. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mir die Bayern anschaue, die haben jetzt jahrelang mit Robert Lewandowski einen der besten, vielleicht den besten Neuner gehabt, den es die letzten Jahre gab. Jetzt, wo er im Sommer weg war, fand ich auch, dass jetzt nicht unbedingt die ersten 2-3 Spiele, aber danach gab es schon auch eine Zeit, wo so ein bisschen mit dieser falschen Neuen, wie sie gespielt haben, ein bisschen der Zug vorne gefehlt hat. Und dann haben sie ja in den letzten Spielen wieder umgestellt und haben mit Choupo-Moting wieder einen Stürmer gebracht, der wirklich dafür da war, im Zentrum zu stehen und eben die Position in der Mitte fest zu besetzen. Und das hat dann am Ende auch wieder wunderbar funktioniert, weil die anderen Spieler drumherum eben dann auch sich auf ihr Hauptgeschäft konzentrieren können, ohne dass sie ständig eine neue Position haben müssen. Also es ist schon, glaube ich, für viele Spieler sehr angenehm. Wie gesagt, ich glaube, es geht auch mit einer falschen Neun, je nachdem, wie du halt taktisch agierst und so. Aber ich glaube, so eine Umstellung von, man spielt jahrelang mit einem klassischen Stürmer, wie es jetzt in der Nationalmannschaft mit Klose ja auch war, als wir 2014 noch Weltmeister geworden sind und so, ja, wo man wirklich noch einen klaren Neuner hatte. Ja, und dann diese Umstellung ist halt einfach sehr schwierig und sehr langwierig. Jetzt kann man sagen, gut, man hat dann irgendwie 6, 8 Jahre jetzt Zeit gehabt. Allerdings muss man ja bedenken, bei der Nationalmannschaft sind ständig neue Spieler und eben deine Vorbereitungszeit in so einer Länderspielpause beträgt immer vielleicht 5 Tage Training und dann bist du auch schon wieder weg und bist im Verein und da fehlt dir einfach diese Zeit, das richtig einzustudieren, wie man es bräuchte, zum Beispiel bei Pep Guardiola letzte Saison, wenn er ohne typischen Neuner gespielt hat, dass jeder weiß, was hat er wo zu tun, das dauert einfach Zeit und die hat man in der Nationalmannschaft nicht. Deswegen würde ich auch dazu oder darauf plädieren, gerade jetzt in Spielen gegen Costa Rica, wo du vielleicht wieder eine sehr tief stehende Mannschaft hast, dass man einfach den Neuner mitnimmt, auch von Anfang an bringt, weil er dir einfach ein Spielelement ermöglicht, was eben mit dem anderen Personal so nicht machbar ist, sage ich mal.
Aber mal eine andere Sache, meint ihr eine Umstellung von Dreier auf Viererkette oder von Vierer auf Dreier oder meinetwegen auf Fünferkette ist leichter als eine Umstellung, wenn man jetzt sagt, hier, wir gehen von einem echten Neuner weg und gehen dann zu einem, mit drei Offensiven oder umgekehrt?
Nee, ich finde einfach die Nummer 9 zu wechseln einfacher, als jetzt eine Dreierkette dort aufzustellen. Weil du wechselst ja...
Bei was? Bei Deutschland?
Genau, also ob jetzt Deutschland oder egal wo, ich finde, wenn du einfach nur deine Nummer 9 vielleicht besetzt, wenn es das ist, dann ist es einfacher, als jetzt von einer Viererkette auf eine Dreierkette zu wechseln.
Ja, ich finde halt bei der Dreier-Viererkette... glaube ich, tun sich viele Mannschaften leichter, also es ist trotzdem natürlich eine große Umstellung, aber ich glaube, viele Mannschaften tun sich leichter mit dem Wechsel, weil viele Mannschaften ja im Spielaufbau sowieso mit Dreierkette agieren. Wenn sich ein Sechser fallen lässt, dann wissen die Innenverteidiger sowieso im Spielaufbau, wie funktioniert eine Dreierkette, die Innenverteidiger gehen ein bisschen raus, die Außenverteidiger schieben hoch. Das ist ja selbst mit einer Viererkette im Spielaufbau für viele Mannschaften nichts komplett Neues, zumindest die mit viel Ballbesitz agieren. Deswegen glaube ich, kann man das vielleicht ein bisschen einfacher hinbekommen. Allerdings ist es natürlich gerade für Außenverteidiger auch wahnsinnig unterschiedlich, ob du dauerhaft in der Dreierkette spielst oder ob du in der Viererkette spielst, weil entsprechend ist natürlich die Positionierung der Außenverteidiger ein ganz großes Thema noch. Also ich glaube, auch das ist schwierig. Deswegen gibt es ja auch viele Mannschaften, die Probleme haben, wenn ein Trainer kommt, der das System komplett wechselt. Und viele Mannschaften, die eben erfolgreich sind, spielen halt seit Jahren das gleiche System. Also ich sag mal, die Bayern, die spielen gefühlt immer im 4-2-3-1, Real Madrid spielt gefühlt immer im 4-3-3. Das ist halt auch etwas, was sich halt durchzieht. Da wird selten mal komplett gewechselt, das System. Aber, und ich glaube, dass auch das viel Zeit braucht. Aber ich glaube, dass viele Spieler gerade in der Nationalmannschaft mit sowas einfacher umgehen können, weil sie es eben zum Teil aus dem Viererkettenaufbau oder eben auch aus dem Verein, wenn man bei einem Verein mit Dreierkette spielt, eben unter Umständen auch schon gewöhnt ist. Zum Beispiel glaube ich bei der Nationalmannschaft, wenn die mit Dreierkette spielen würden, hätten wir auf der rechten Verteidigerseite nicht so ein großes Problem, weil plötzlich wären mit Riedle Baku, mit Mitchell Weiser ganz andere Spielertypen, die eben im Verein auch immer in der Dreierkette agieren.
Selbst für einen Kimmich, der ja auch gerne eher nach vorne denkt, glaube ich, wäre das auch eine gute Alternative mit relativ guten Flanken.
Genau, also, weil die ja dann wissen, sie können mehr nach vorne machen. Mitchell Weiser zum Beispiel hat eine überragende Hinrunde gespielt. Das ist aber nicht der Typ Außenverteidiger, der dir in der Viererkette hinten nur den Rücken frei hält, sondern es ist halt der seine Stärken im Spiel nach vorne hat. Und in der Dreier- oder Fünferkette hätte ich zum Beispiel gesehen, dass ein Mitchell Weiser auf jeden Fall mit zur WM muss. In der Viererkette kann ich verstehen, dass er nicht dabei ist. Und
das ist auch einer der Gründe übrigens, warum Gosens nicht dabei ist, weil, wie heißt er nochmal in der Gruppe? Wie heißt nochmal unser Bayern-Freund in der Gruppe? Schon wieder vergessen. Max, genau. Weil Max ja argumentiert hat, warum nimmt er den Klostermann mit und keinen Gosens. Gosens ist halt schon echt prädestiniert dafür, dass er in der Dreierkette den linken Wingback macht. Und Flick ist halt einfach der große Freund von der Viererkette. Und da hast du mit Klostermann, auch wenn ich ihn jetzt auf dem Papier auch nicht unbedingt mitgenommen hätte, hast du halt einen, der sowohl Innen- als auch Außenverteidiger machen kann. Das kann auch ein Süle, ein Kehrer. Und ich glaube, für das System, was Flick hauptsächlich spielen will, ist er halt genau der Richtige. Und finde ich halt an sich schade, weil dadurch ist er schon in seinem System zu sehr gefangen und ist vielleicht dadurch halt ein bisschen leicht berechenbar. Vorne halt wiederum finde ich es halt, wie ihr es eben angesprochen habt, ist halt immer so die Sache. Weil ob er jetzt wirklich Füllkrug von Anfang an spielen lässt oder ob er dann doch wieder auf den Müller geht und keine Ahnung. Aber das ist dann halt immer auch gegnerabhängig, würde ich jetzt sagen.
Ja. Ich habe mir mal jetzt die deutsche Gruppe da mal rausgepickt. Jetzt können wir mal rumhaten. Ich wollte mal nur festhalten, wie krass es ist. Also wir sind wirklich eine Nation, wo voll viele einfach nur es der eigenen Nationalmannschaft gönnen, wenn sie rausfliegt. Also das ist unglaublich. Das erlebe ich echt bei keinem anderen Land. Die Japaner in der Gruppe, die Fans unterstützen sie, die Costa Ricaner, die Spanier, außer wir Deutschen. Naja, also folgendermaßen, Deutschland ein Punkt, haben das letzte Spiel gegen Costa Rica, die haben 3 Punkte. Japan hat 3 Punkte, hat das letzte Spiel gegen Spanien. Tatsächlich, also kann Spanien noch rausfliegen. Also wenn Costa Rica gegen Deutschland gewinnt und Japan gegen Spanien gewinnt, ist Japan und Costa Rica weiter und Spanien nicht. Also von daher wäre...
Das wäre auch mein Traum-Szenario.
Ja, klar, schön und gut, aber ich denke nicht, dass die Spanier die wirklich ein ordentliches Spiel gezeigt haben. Also ich finde sie übel stark spielerisch als auch im Abschluss, die das dann zulassen werden. Und ich fand Japan, es war in Ordnung. Also gegen Costa Rica hat man ein geiles Spiel gemacht, aber irgendwie die Abschlussstärke, Digga, die fehlt mir ein bisschen bei den Japanern. Sprich, die brauchen etwas mehr Chancen. Ich weiß nicht, ob du das kriegst gegen Spanien. Aber, ey, ich denke, Japan wird sich so reinreißen, wirklich. Aber trotzdem geht Spanien als Sieger raus. So, das ist mal so meine Angehensweise. Aber jetzt bin ich mal wirklich gespannt, wie ihr das Ganze gegen Costa Rica seht. Ich weiß, okay, ist halt schwer. Habt ihr irgendein Spiel von Deutschland gesehen?
Ja, ich hab gegen Spanien das Spiel komplett gesehen. Und gegen Japan nur so einzelne Ausschnitte, aber nicht so viel. Ich glaube, Erik hat noch gar nichts
gesehen. Ich habe gar nichts gesehen. Ich habe nur die Highlights in den YouTube-Videos oder die paar Sequenzen aus TikTok gesehen.
Okay, also. Also Costa Rica, erstes Spiel. Wir dachten wirklich, das ist eine Mannschaft, die geht mit minus 30 Toren nach Hause, ne? Aber dann...
Na, okay, das ist jetzt ein bisschen
also übertrieben. Sorry, 7-0 gegen Spanien. Ja. Ich dachte jetzt im zweiten Spiel, Japan gewinnt 2-0 oder so. Ich dachte einfach, ist jetzt nicht Costa Rica, wie wir sie kennen, so gefühlt 2006-like, ne, Deutschland-Costa Rica. Aber selbst da hat man, glaube ich, was hat man, 4-1, 2-1 oder was hat man da gewonnen, ja. Alter? 4-2 mit seinem schönen Weitschuss, ja. Ja, ich dachte wirklich, Costa Rica ist nicht ready, aber es muss aber wirklich, wer sich das Spiel gegen Japan mal ganz angeschaut hat, muss einfach nur gestehen, Japan war besser. Costa Rica hat Glück gehabt. Wirklich sehr, sehr viel Glück gehabt. Und jetzt bin ich gespannt, ob dieses Glück dann eben im dritten Spiel gegen Deutschland da ist. Und da bin ich mir echt nicht so sicher. Daher, ich gehe schon davon aus, dass diese Konstellation Spanien erster, Deutschland zweiter noch tatsächlich funktionieren kann. Einfach aufgrund dessen, weil Costa Rica tatsächlich mich einfach noch nicht geflasht hat in der WM. Gegen Japan waren sie schlecht und gegen Spanien brauchen wir nicht zu reden. Japan hingegen war gut, aber ich sehe einfach nicht die größten Chancen da gegen Spanien. Und von daher, wenn Spanien gegen Japan gewinnt, ist es einfach ein Freifahrtstand für Deutschland, den sie einfach nutzen müssen, aufgrund dessen, dass sie eben so glücklich dieses 1-1 doch noch bekommen haben. Und das war wirklich ein Geschenk vom Himmel, kann man schon fast so sagen. Und das muss man wirklich jetzt ausnutzen. Und ich denke auch, dass die Jungs da jetzt voll reingehen, endlich weg von der Politik, endlich mal sich auf Fußball konzentrieren. Und dann kann man auch das Spiel gegen Costa Rica gewinnen. Also sorry, es ist nicht zu viel verlangt, meiner Meinung nach.
Ja, sehe ich auf jeden Fall genauso. Ich denke, das wird ein Spiel sein, wo wir, wie sagt man so schön, lange Zeit ein Spiel auf ein Tor haben werden. Also ich glaube, Deutschland wird super viel Ballbesitz haben, Deutschland wird viele Chancen haben. Aber ich habe so ein bisschen Sorge, zum einen mit der deutschen Chancenverwertung. Wenn ich mir anschaue gegen Spanien, das Musiala-Ding, am Ende die Chance von Sané. Ich glaube, du bist einfach in einer Situation, in so engen Spielen, da musst du einfach diese Chancen nutzen. Und gegen Japan hatten sie ja, so wie ich das mitbekommen habe, auch eigentlich einige gute Möglichkeiten, die sie ausgelassen haben. Ist vielleicht wirklich die Frage, wie die Chancenverwertung da am Ende ausfallen wird. Und auch da wären wir wieder bei dem Thema, typischer Neuner, hilft dir vielleicht ein Strafraumstürmer, der einfach weiß, wo das Tor steht, wo die Hauptaufgabe ist, Tore schießen und nicht die Hauptaufgabe ist, Chancen kreieren oder so. Und zum anderen steht natürlich bei Costa Rica der Starspieler auch im Tor. Der ist natürlich auch nicht unbedingt zu unterschätzen, Keylor Navas. Wenn der einen guten Tag hat und Deutschland mit der Chancenverwertung Probleme hat, dann muss dieser Ball halt auch einfach erstmal rein. Und Costa Rica ist, glaube ich, eine Mannschaft, die sehr viel mit langen Bällen und Konter über die Außenposition spielt. Und auch da bin ich sehr gespannt, weil die Viererkette von Deutschland ist eine, wo halt oft die Außenverteidiger sehr hoch stehen, gerade auf der linken Seite. David Raum wird, glaube ich, immer wieder nach vorne schieben und seine Flanken in den Strafraum bringen. Und dann bin ich eben auf die Konterabsicherung, auf die Restverteidigung gespannt, weil das ist aus meiner Sicht die größte Schwäche im Defensivspiel der Deutschen, dass sie oft keine Restverteidigung haben. Gegen Spanien sah das jetzt über weite Strecken deutlich besser aus, aber auch gegen Japan hast du ja alle Tore kassiert.
Flashback, Nico Schlotterbeck, dann 2-1, langes Ding nach einem ruhenden Ball. Also ich habe das Spiel ja nicht gesehen, aber nach einem ruhenden Ball, wie kann denn das so passieren, dass er am Ende alleine da durch ist auf der Seite? Also das war absolut suspekt, fand ich.
Ja, und das ist halt einfach so ein Thema, Restverteidigung, lange Bälle, da hat Deutschland halt auch Probleme. Also ich sag mal, ich glaube, die Schlüssel zum Sieg werden einmal sein, dass man eine gute Restverteidigung hat, vor allem auf den Außenverteidigerpositionen, dass man sich dort nicht in dumme Konter rennen lässt, wenn du 60 Minuten anrennst und Costa Rica hat keine Chance und du machst dann komplett auf, weil der Ball nicht rein will und du fängst dir einen Konter, dann wird es, glaube ich, eklig. Und einfach für mich steht und fällt aber fast alles mit der Chancenverwertung von Deutschland. Ich glaube, wenn Deutschland ein frühes Tor macht, ist das Spiel relativ schnell entschieden und auch langweilig. Dann wird Costa Rica da nicht mehr zurückkommen, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber je länger es Costa Rica schafft, die Null zu halten, desto größer wird vielleicht auch ihr Selbstvertrauen und eben auch ihr Glaube daran, dass sie am Ende ins Achtelfinale einziehen können. Und dann ist es eine Mannschaft, die du erstmal knacken musst. Das hat man ja gegen Japan gesehen. Japan hatte auch viele, viele Chancen, hat ein gutes Spiel gemacht gegen Costa Rica. Aber wie du gesagt hast, am Ende haben sie das Spiel eben trotzdem gewonnen, weil die Japaner es nicht geschafft haben, das Tor zu treffen. Und wenn den Deutschen ein ähnliches Schicksal passieren sollte, wäre das natürlich wahnsinnig bitter. Aber ich glaube, wir brauchen nicht groß drum rumreden. Deutschland ist in allen Mannschaftsteilen besser besetzt. Deutschland ist der haushohe Favorit. Deutschland kann jetzt auch wieder mit ein bisschen Selbstvertrauen ins Spiel gehen, nachdem sie jetzt gegen Spanien zurückgekommen sind und einen Punkt geholt haben. Und alles andere als ein deutscher Sieg wäre dann für mich auch schon sehr überraschend und auch eine große Enttäuschung. Deswegen denke ich schon, die Deutschen werden das am Ende, keine Ahnung, mit 2-0 oder so easy runterspielen. Ich glaube jetzt aber nicht, dass das ein 5-6, 7-0 Schützenfest wie bei den Spaniern.
Und ich meine, Leute, es ist immer noch eine WM, egal wann, egal wo. Einige Spieler wirklich das müssen die mal nochmal sich vor Augen führen. Das ist eine Chance für die, da wirklich jetzt mal in ihrer Karriere was zu erreichen. Von daher, ich denke, wenn sich jetzt alle einfach mal auf den Fußball konzentrieren, dann kann das gar nicht schief gehen. Ich erinnere mich zurück, wo Deutschland vorm Halbfinale nicht rausgeflogen ist, Leute. Es war unmöglich, sich so, also wir waren gefürchtet, Alter. Die Nationalmannschaft fürchten sich immer noch. Und ich denke mir so, wovor? So, das ist einfach ein Löwe, der schon sehr, sehr alt ist oder eingeschläfert, der wacht nicht mehr auf. Und das muss einfach wieder raus. Und das, diese Kaltschnäuzigkeit, dieses hungrige, dieses einfache deutsche Ding, ne? Also Deutschland hatte nie wirklich diesen Starspieler, wo ich sagen würde, okay, Ronaldinho, der Deutschen, vielleicht Messi, Marco Marin. aber sonst war es immer Teamgeist, Teamstärke und das hat sie ausgemacht. Und ich denke, wenn das wieder da ist, dann. Sorry.
Weißt du, an welches Bild ich gerade gedacht habe? Kennst du dieses Bild, dieses Meme, wo da so ein GTA-Figur mit einem Hund da ist und der hält den zurück?
Ja, ja.
Und ich habe da gerade das Bild gehabt vor mir: Deutschland als den Hund und Mario Balotelli als den Typ, der Weil der hat uns da.
Das also war der Siegel, das war der Sack. Danke, Mario Balotelli. Das war der Untergang der deutschen Nationalmannschaft. Oh Mann, Mann, Mann. Immer wieder die Italiener.
Naja, nicht zwingend. Danach wurden wir erstmal Weltmeister nach Balotelli. Genau. Also,
da kam der letzte Peak. Ja. Ja, aber wie gesagt, eigentlich wirklich Stand jetzt, sehe ich kein Problem. Spanien macht das Ding gegen Japan und Deutschland gegen Costa Rica. Und dann hoffen wir, dass wir uns über eine schöne K.O.-Runde freuen. Lass mich nicht lügen. Ich weiß nicht, gegen wen es geht. Playoff.
Dann halt doch gegen den Gruppensieger aus der nächsten Gruppe. Gruppe F müsste es sein. Das wäre dann aktuell Kroatien.
Oh ja, warte mal.
Kroatien, Marokko, Belgien.
Okay, also Kroatien spielt im letzten Spiel gegen Belgien und Marokko spielt gegen Kanada. Tordifferenz Kroatien 3, Marokko 2. Wo erwarten wir mehr Tore? Das ist auch eine gute Frage.
Also für Kanada geht es ja auf dem Papier um nichts.
Ja, natürlich, also aber ich finde, Kanada war gar nicht so schlecht, um ehrlich zu sein. Die haben es echt richtig gut gemacht. Ja. Das ist so wie irgendwie ein bisschen USA-like, haben sie so einen Spielstil. Sehr schnell vorne Abschluss. Lust, also wirklich, sie haben sehr viel Freude, abzuschließen. Egal, ob es jetzt von Dings geht, der von Lille, David, Jonathan David, Dings, Alfonso Davis ist auch vorne oft zu sehen. Sie haben wirklich einige Kicker, die dort vorne richtig Wind machen. Aber es ist halt eine schwierige Gruppe gewesen, muss man ehrlich sein. Da können sie auch nichts für. Gegen Belgien haben sie meiner Meinung nach wirklich unverdient das 1-0 kassiert. Und am Ende ging sie ohne Punkt raus. Gegen Kroatien, ja, hat man einfach den Kürzeren gezogen. Kroatien war viel besser. Und jetzt halt gegen Marokko. Sehe ich durchaus einen Erfolg mit einem Punkt, könnte sein. Aber dann heißt es, ja, entweder Belgien, ciao, oder Kroatien. Das ist halt das Spiel der Spiele jetzt für die. Und ich weiß jetzt nicht, wer aus deutscher Sicht wen wir gerne haben möchten, aber gegen Marokko würde ich mich freuen. Außer, wir wollen so eine Ausschreitung sehen wie in Brüssel, dann lieber nicht gegen Marokko.
Das habe ich auch gesehen. Alter, was war da denn los?
Aber hey, Leute, es ist ganz einfach. Da waren Leute da, die haben einfach das ausgenutzt, dass das Spiel jetzt quasi aus Marokkos Sicht gewonnen. Also es war so klar, dass die Leute, die Scheiße gebaut haben, gar nichts mit Fußball zu tun hatten, sondern die haben es einfach ausgenutzt. Dieses Chaos, dieses ja Jubeln und so, und dann hat man einen Grund gesucht, um da Scheiße zu bauen. Weil die meisten marokkanischen Fans, die man eigentlich live vor Ort gesehen hat, da wurde ja oft gefilmt, Digga, vollkommen normal. Und dann schwarz vermummt haben sie da jetzt dann, aber scheiß drauf. Wie gesagt, wenn wir die Szene nicht haben möchten, gerne nicht mal gegen Marokko. Ich weiß jetzt nicht, wo die meisten Marokkaner hier in Deutschland leben. Lass mich nicht lügen. Frankfurt, ne?
Ja. Oh. Im Zweifel, ja.
Immer Berlin. Berlin.
Ja, Berlin leben sie alle. Außer wir. Ja. Ja, das war so ein bisschen Nummer 9, so ein bisschen WM Deutschlands. Ja. Und das war es auch mit der Folge für diese Woche. Mal schauen, wie es nächste Woche aussieht, ob wir dann aus dem Friedhof über die deutsche Nationalmannschaft berichten oder doch noch vielleicht ein bisschen über die WM. Bleibt auf jeden Fall.
Oder über Ronaldo oder Messi, was da jetzt Neues rauskommt. Das wäre ja auch mal interessant, weil da wird ja auch viel spekuliert gerade.
Wie meinst du, wegen Transfergerüchte?
Ja, genau. Wo es ihn jetzt hinzieht, nachdem er jetzt vereinslos ist. Genau wie ein Max Kruse übrigens. Also es sind gerade die Heiligen zwei
am Start.
Namen, die auf jeden Fall die interessantesten jetzt sind im Winter.
Da sind Messi natürlich und Ronaldo und Superstar Max Kruse noch am Start. Wir packen sie alle in einen Verein. Ja, was soll ich sagen? Ich berichte ja auch oft über Namen. Also ich kann einfach nur sagen, wenn die WM vorbei ist, geht es für einige rund. Weil viele wollen sich gerade einfach nicht äußern bezüglich der WM, kann ich verstehen. Zum Beispiel Harry Kane auch. Niemand will einfach jetzt irgendwas sagen bezüglich seiner Zukunft. Jeder sagt, ich konzentriere mich 100% hier bei der WM. Ja. Ronaldo wird es natürlich auch bis zum letzten Tag bei der WM sich konzentrieren. Krass auch mit der Technologie, war eigentlich so gelacht, dass die in Frequenzen quasi zeigen konnten, ob der Ball berührt worden ist oder nicht, weil jedes Aufprallen oder jede Berührung des Balles, die einen Stoß quasi verursacht, entsteht quasi eine Frequenz und somit konnte man zeigen, dass beim Schuss eine Frequenz entstanden ist, beim Aufprall auf dem Boden kurz vorm Tor eine Frequenz entstanden ist, aber nicht beim Kopfball von Ronaldo, sprich, er hat ihn nicht berührt. Es könnte sein Haar sein, aber das reicht halt dann nicht für das Tor von Bruno Fernandes. Aber ich fand es noch lustiger, als er ausgewechselt worden ist und dann gab es einen Elfmeter und der Kameramann, einfach richtiger Witzbold, Elfmeter Portugal, direkt Cut auf Ronaldos Gesicht. Ich musste so lachen. Ich dachte mir so, okay, Alter, der will doch diesen Elfmeter unbedingt schießen. Ja, aber witzig, auf jeden Fall witzig. Ja, nach der WM passiert einiges. Wir sind auf jeden Fall für euch da. Wir sind nächste Woche auf jeden Fall nochmal am Start für euch bei einer weiteren Folge hier bei Kick and Talk. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir hören euch nächste Woche wieder. In diesem Sinne, danke Niklas, danke Erik für eure Zeit und danke an alle Zuhörer. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.